Die Parascha ist nicht leicht. Die Parascha ist schön und genau genommen ist Parashat Tetzaveh nicht leicht. Obwohl es auf den ersten Blick vielleicht jetzt auch so ausschaut, dass man sich ganz gut zurechtfindet, weil wir setzen ja fort, was letzte Woche gewesen ist. Letzte Woche haben wir begonnen zu lernen über die Einrichtungsgegenstände des Mishkan und über den Mishkan. Wir haben die Einrichtungsgegenstände zum Teil schon gehabt, die Menorah, den Schulchan, den Aaron mit den Cherubim. Wir haben in der letzten Woche schon gehabt die Hülle rundherum, also das Zelt, das das eigentliche Mishkan war. Und wir haben den Altar gehabt, der draußen im Vorhof war, den kupfernen Altar. Und das wird diese Woche fortgesetzt. Jetzt ist es so, dass wir hier wieder sehr viel zu tun haben mit Dingen, die eine starke Symbolik haben und wo man bei manchen Details nicht unbedingt jetzt eine Erläuterung hat, die Tora automatisch mitliefern würde, was das ist, sondern wo man sehr, sehr tief graben muss. Zunächst einmal haben wir das Anzünden der Menorah, dann haben wir die Gewänder für Aaron und seine Söhne und insbesondere die Gewänder für den Hohepriester, wo es besondere Dinge gibt, einen Schurz, einen Ephod. Es gibt den Brustschild mit den 12 Edelsteinen, die 12 Stämme repräsentieren. Und es gibt einen Turban, den der Kohen Gadol aufhat und eine goldene Spange. Man nennt das den Zitz. Das ist sowas wie ein Diadem gewesen, das er an der Stirn hatte, von Ohr zu Ohr. Und auf diesem Zitz war eingeschrieben eine Widmung, gewidmet für Hashem. Das sind natürlich alles Dinge, die sehr im Detail in ihren Symbolen analysiert werden können, wenn man kann. Und ich verrate euch, dass ich die Gewänder des Hohepriesters bisher noch nicht in ihrem vollen Umfang und in ihrer Symbolik durchschaut habe, weshalb ich diesen Schiur also irgendwann vielleicht in 10 Jahren halten werde, so Gott mich lässt. Aber einstweilen überspringe ich das. Aber damit sind wir ja noch nicht durch mit der Parascha. Wir erfahren dann von einer Einweihungszeremonie von Aaron und seinen Söhnen. Und das ist eigentlich irgendwie recht schlüssig, dass wenn das jetzt alles fertig ist, wir werden aber gleich sehen, es ist in Wirklichkeit vielleicht noch nicht fertig. Aber wir könnten den Eindruck haben, jetzt ist das irgendwie alles fertig. Wir haben letzte Woche schon gehabt die Gegenstände, mit einer kleinen Ausnahme. Wir haben letzte Woche schon gehabt das Gebäude und wir haben jetzt gelernt die Uniform des Kohen Gadols und der Kohanim. Und es ist ja irgendwie schlüssig, dass dann, wenn das alles jetzt fertig erklärt wird, auch erklärt wird, ihr braucht eine Art von Einweihungszeremonie. Ich sage, erklärt wird, dass eine Einweihungszeremonie kommen wird, weil die Einweihungszeremonie selbst lernen wir erst viel später im Parashat Shmini. Aber hier haben wir das Moshe lernt von Gott, was da alles zu tun ist. Und ist ja schlüssig, dass dann, wenn er all die Materialkunde gelernt hat und alles gelernt hat, wie genau, welche Gewänder zu nähen, dann geht es daran, ja, wenn das dann fertig ist, dann sollen die eine Art von Einweihungsritual für diesen Betrieb des Mishkan machen. Und das finden wir, ich suche gerade die Versnummer, das finden wir dann im Kapitel 29. Und das endet dann damit, dass auch gesagt wird, nach dieser einen Woche, in der ihr so eine Einweihungszeremonie gemacht habt, am Ende dieser einen Woche seid ihr dann so weit, dass ihr das tägliche Korban bringen könnt. Ich bin jetzt in Kapitel 29, in Vers 37. Shivat yamim techaper al hamizbeach. 7 Tage soll man eine Sühne, eine Kapara auf dem Altar machen und ihn heiligen. Und dann ist dieser Altar ein Heiligtum und er bleibt heilig. Er ist dann geheiligt. Und dann kommt das, was wir kennen als das tägliche Opfer, das Korban Tamid, Vers 38. Ze asherta ase ala hamizbeach kevasim beneshana shnayim leyom tamid. Das ist das, was ihr dann machen sollt, auf diesem Mizbeach, auf diesem Altar. Einjährige Schafe, dem Tag entsprechend immer 2. Das eine Schaf am Morgen, das zweite Schaf am Abend. Und ein Zehntel Feinmehl und so weiter. Und das zweite Schaf zwischen den beiden Abenden, das ist das Mincha-Opfer. Und das ist also dann in Vers 42 bin ich jetzt. Olat Tamid Ledorotechem. Das ist ein ständiges Emporopfer, das tägliche Tamidopfer, das ziemlich bekannt ist für alle Generationen. Und dann ist so eine Art von Abschluss im Text. Vers 43, wenn du da Tishama Livni Israel, wenn die Gedasch Bichvoto. Und dort werde ich bestimmen eine Zusammenkunft mit dem Bnei Israel und werde meine Herrlichkeit wird dort geheiligt. Bekidashti et Ohel Moed und ich heilige das Zusammenkunftsbestimmungszelt, das ist die Hirsch Übersetzung. Ich heilige den Ohel Moed, den Mishkan und den Altar und Aharon und seine Söhne werde ich heiligen, mit mir Priesterdienst zu verrichten. Und dann kündigt Gott an, Vers 45, Beshachanti betoch Bnei Israel. Und ich werde weilen unter den Bnei Israel und ich werde ihnen Gott sein. Uki ani Hashem Elokechem und sie werden wissen, dass ich Hashem ihr Gott bin. Asher hozeti otam Eretz Mitzrayim, der sie hinausgeführt hat aus Eretz Mitzrayim, leshochmi betocham ani Hashem Elokechem, in ihrer Mitte zu weilen, ich Hashem euer Gott, ihr Gott, Elohechem, ihr Gott. Soweit ist das jetzt ein wunderschöner Abschluss im Text, glauben wir, von dem, was begonnen hat letzte Woche, dass Gott zu Mosche gesagt hat, pass auf, du musst deine Spende einsammeln von all diesen Materialien und ihr macht ein Mishkan und da war ja auch, Betocham, ich werde weilen in ihnen. Und das ist jetzt so der parallele Abschluss. Man kann hier durchaus auch eine Parallele zwischen dem Wording dieser Sätze erkennen. Das ist ein bisschen symmetrisch. Jetzt ist das fertig, glauben wir. Ist es irgendwie auch. Es ist auch ein Absatz in der Parasha, eine Parasha Ptucha. Allerdings ist es nicht fertig. Es ist einerseits nicht fertig, weil das, was Gott zu Mosche sagt, hier noch nicht vorbei ist. Also wir haben hier jetzt nicht als nächstes, dass Gott wieder zu Mosche spricht. Also wir haben jetzt kein bei der Bereshit El Moshe, wo eine neue Aufforderung von Gott an Mosche anfängt, sondern das geht in einem durch. Das fällt schon einmal auf. Und dann, was kommt jetzt? Jetzt kommt das, was uns fehlt, der goldene Altar. Ich habe, glaube ich, vorige Woche schon ganz kurz darauf hingewiesen, dass es den goldenen Altar gibt. Und dieser goldene Altar, den lernen wir jetzt erst ganz hinten. Und das ist ein bisschen unlogisch auf den ersten Blick und ruft natürlich Kommentare auf den Plan. Wieso lernen wir über den goldenen Altar erst jetzt? Wir haben das Ganze gehabt, die ganzen Einrichtungsgegenstände, wo der goldene Altar dazu passen würde. Die hatten wir in der Parasha der letzten Woche. Jetzt hatten wir dazwischen Anzünden der Menorah, die Gewänder des Hohepriesters, Einweihungsritual und dann machte ein tägliches Opfer. Und jetzt fällt der Pfarrer ein, uns von dem goldenen Altar zu erzählen. Das sticht natürlich ins Auge, dass dieser Abschnitt, der hier kommt, das ist am Schluss von Parashat Tetzaveh, Kapitel 30, dass dieser Abschnitt auffällig platziert ist. Was ist da los? Jetzt schauen wir nur kurz einmal, was da überhaupt steht, bevor wir darüber sprechen. Das ist 30.1. Ihr sollt machen einen Altar, der eine Räucherstätte für Räucherwerk, für Ketoret ist, für Räucherwerk, für Weihrauch. Aus schittim Holz und der wird jetzt mit, der hat gewisse Maße und der wird mit Gold überzogen. Und kriegt so eine Struktur mit Gold überzogen, dieses Schittimholz, so ähnlich wie wir das hatten beim Schulchan und beim Aaron. Er steht ja auch dort dann im Mishkan, also das passt irgendwie auch in dem Sinn ganz gut zusammen, dass er zu diesen Gegenständen dazu passt. Er kriegt zwei goldene Ringe in Vers 4, zwei goldene Ringe unterhalb seines Diadems. Er hat so eine Art von Reif, so einen Zaun oben, alles so wie auch wie der Schulchan. Und auch da passt er zum Schulchan und zum Aaron dazu. Und da gibt es jetzt zwei Ringe für die Tragstangen, das kennen wir auch von diesen anderen Geräten. Diese Stangen genauso aus Schittimholz überzogen mit Gold. Und der kommt vor den Parochet, vor den Vorhang. Hinter dem Vorhang ist der Aaron. Also wir kriegen diese Struktur. Man kennt oft Bilder. Das Internet ist voll von Bildern. Man kennt oft Bilder, die Struktur des Mishkan aufgezeichnet ist. Allerdings habe ich jetzt keines zur Hand, weshalb es auch keinen Sinn hat, wenn ich einen Screenshare mache, stelle ich soeben fest, wenn wo das Innenleben dargestellt ist. Aber wenn ihr euch ein bisschen umschaut, seht ihr auch immer wieder Bilder, wo das Innenleben des Mishkan dargestellt ist. Ich habe hier einen Humasch, der hinten im Anhang sehr viele Zeichnungen hat, wie der Mishkan ausgeschaut habe. Und da müsste auch eine dabei sein, wo wir das Innere sehen. Da sehen wir diese Abgrenzung, wo das Kodesh Kodashim abgegrenzt ist und wo der Aron weiter drinnen steht, hinter dem Vorhang. Und die anderen Sachen, der Tisch, die Menorah, der goldene Altar, sind vorne. Es hat jemand Links geschickt im Chat, könnt ihr Links anschauen. Es gibt eine ganze Menge Bilder im Netz. Ich habe, wie ich heute Nachmittag mich umgeschaut habe, ein bisschen zu meiner Belustigung gesehen, dass es sehr oft nicht jüdische Internetseiten sind, die sich für die Darstellung des Mishkan interessieren. Aber solange die Bilder gut sind, können wir die Bilder trotzdem genießen. Jedenfalls fällt das jetzt alles irgendwie auf. Wir haben also eine Struktur, wo im Mishkan der Schulchan und die Menorah gegenüberstehen und der Aaron hinter dem Vorhang und gegenüber von dem Vorhang steht dieser goldene Altar. Jetzt haben wir erst recht das Gefühl, ja, das gehört ja irgendwie zusammen. Warum wird dieser goldene Altar erst jetzt erwähnt, wenn die anderen Teile vorher erwähnt worden sind? Auf diesem goldenen Altar wird das Räucherwerk gebracht und es darf da ja kein fremdes Ketoret, keine Ketoret Zara gebracht werden. Also es gibt ein ganz ein konkretes Rezept dafür, wie dieser Weihrauch hergestellt wurde. Und da darf man ja nichts anderes bringen. Und einmal im Jahr macht Aharon, also der Hohepriester, der Kohen Gadol, da eine spezielle Kapara. Das ist natürlich am Yom Kippur. Okay. Und jetzt lässt uns die Tora mit dieser Textstelle zurück und ab jetzt können wir überlegen, was heißt das? Die Lösungen, was das heißt, müssen natürlich auch einbeziehen, was wir an anderen Textstellen der Tora lernen über den Betrieb des Mishkan und über den goldenen Altar. Aber es gibt jetzt einmal zwei Möglichkeiten in den Kommentaren. Es gibt in den Kommentaren zwei Möglichkeiten. Irgendwie ist offensichtlich dieser goldene Altar ein bisschen separat von den anderen Teilen. Wir haben gesehen, die ganze Konstruktion des Mishkan wurde im Text abgeschlossen und dann kriegen wir so ein bisschen einen Anhang hinten angehängt. Da wäre noch dieser goldene Altar. Und jetzt gibt es Kommentare, die sagen, dieser goldene Altar ist nicht so wesentlich für den Betrieb des Mishkan. Wenn ich sage nicht wesentlich, heißt das nicht, dass er nicht wertvoll ist, aber nicht wesentlich im Sinn von nicht notwendig. Und es gibt Kommentare, die vielleicht eher betonen den besonderen Wert des goldenen Altars. Es gibt eine Gemara in Sevachim, die ich jetzt nur aus Sekundär-Shiurim kenne, ich habe sie nicht nachgeschaut, wo ein Rav Gidl im Namen von Rav sagt, dass das Räucherwerk an sich auch gebracht werden konnte, theoretisch, wenn dieser goldene Altar dort nicht stand. Also es ging mehr um das Räucherwerk. Sollte der goldene Altar nicht vorhanden sein, dann macht man das Räucherwerk trotzdem. Und auf Basis dieses Gedankens können jetzt also Kommentare sagen, okay, der goldene Altar ist so ein bisschen sowas wie ein Extra. Und wenn ich das nicht dabei habe, ist das Mishkan trotzdem komplett. Und so können wir erklären die Struktur, die wir im Text vorgefunden haben, nämlich, dass das Mishkan abgeschlossen wurde, die Beschreibung des Mishkan. Und der goldene Altar ist ein bisschen ein Zusatz, wenn du den hast. Wunderschön. Wenn du ihn nicht hast, ist es trotzdem das Mishkan vollständig. Also manche Kommentare beschreiben es dann eher in diese Richtung. Es geht ohne den goldenen Altar auch. Also sozusagen könnte man sagen, er ist nicht so zwingend. Und dann gibt es auch andere Kommentare, die, und das widerspricht sich nicht ganz, man kann das zusammenfügen und das werden wir auch gleich tun, die betonen die besondere Heiligkeit des goldenen Altars. Der goldene Altar ist ein Altar während wir ja auch einen anderen Altar haben. Wir haben den Misbeach, der draußen im Vorhof steht, der aus Kupfer ist, wo die allgemeinen Korbanot gebracht worden sind. Und jetzt haben wir also auch die Möglichkeit zu sagen, aha, da haben wir zwei Altäre. Wir haben einen Misbeach, der ist sozusagen irgendwie der normalere, der gröbere. Und der steht im Vorhof, der steht nicht wirklich im Heiligtum drin. Und da können auch viele Leute dorthin kommen. Und wir haben einen goldenen Altar, der steht drinnen im Mishkan, da kann nicht denn jeder rein. Und der ist aus Gold, das ist das Edlere, das Feinere. Also ich kann diese zwei Altäre miteinander vergleichen. Und dann komme ich logischerweise eher in die Richtung, der goldene Altar ist das Besondere, das Feinere, das Heiligere, weil der kupferne Altar ist eben einfach aus Kupfer. Und der goldene Altar, naja. Und außerdem ist er drinnen und geschützt. Das muss was Besonderes sein, was Heiligeres sein. Also das sind die zwei Linien, die man haben kann. Und dann ist natürlich die Frage, was tut das eigentlich? Es gibt eine Analyse von Rav Elchanan Samet von Yeshivat HaEtzion, der darauf hinweist, dass dieser goldene Altar zwar dieses Räucherwerk hat, aber wir interessanterweise gerade nicht diesen Begriff Reach Michoach, ein angenehmer Duft für Gott haben, den wir bei den anderen Opfern haben. Also irgendwie ist es nicht ganz dasselbe, sondern es geht anscheinend, und man kann das belegen mit einem Satz aus Vayikra, wo im Zusammenhang mit Yom Kippur vorkommt, dass Aharon nicht ständig in das Allerheiligste hineingehen soll, sondern nur am Yom Kippur. Und dort ist der Begriff der Wolke, die über dem Aaron hängt. Und wir erinnern uns, wir haben schon gehabt, dass Moshe Rabbeinu, wenn er mit Gott spricht, dann wird Gott von dort sprechen, von über dem Aaron. Also dort ist offensichtlich der Punkt, wo die Gegenwart der Shechina am stärksten ist. Und wenn jetzt da ein Rauch gemacht wird, und es geht nicht um den Duft des Rauches, wie bei anderen Textstellen, dann ist es eben Rauch. Und Rauch macht eine Wolke. Wolke haben wir sehr oft als etwas, das Gott verbirgt. Wir haben das schon gehabt. Gott spricht aus einer Wolke zum Matan Torah. Also, wir wissen schon, da war eine ganze Geschichte rundherum. Aber das Motiv, dass Gott in einer Wolke sich zeigt, weil wir Gott nie wirklich sehen, das ist ja sehr geläufig. Also, das kann auch die Wolke sein, die die göttliche Präsenz, die über dem Aaron hängt, ein bisschen verhüllt. Das ist der Ansatz, den Rav Samet hier bringt, dass hier der Punkt ist, wo sozusagen die Grenze ist, wo wir die Präsenz der Schechina nicht mehr genauer sehen sollen, eben gerade weil sie so nahe ist. Ich würde das gerne verbinden mit einem Ansatz, der mehr in diese Richtung geht. Der goldene Altar ist das Heiligere. Es gibt eine Drascha vom Lubavitcher Rebbe, schon vor vielen, vielen Jahren, die in den 90er Jahren auch schon vom damals mit Chabad zusammenarbeitenden und noch nicht britischen Oberrabbiner Jonathan Sacks, Zichrono Livracha, ins Englische übersetzt wurde. Es gibt eine Drascha, die diese beiden Altäre vergleicht und sagt, naja, der kupferne Altar, das ist sozusagen das, was ein Mensch relativ leicht erreichen kann. Der kupferne Altar ist im Mishkan irgendwie für alle da. Menschen, die Opfer bringen, haben mit dem sehr schnell zu tun. Und da wird auch mal ein Chatat-Opfer gebracht, ein Sündopfer. Ein Mensch kommt, hat etwas falsch gemacht, hat gesündigt, macht Tschuwa und will jetzt ein Chatat bringen, ein Sündopfer für das, was er gesündigt hat. Also das sind Menschen, die haben ihre Fehler gemacht im Leben, so wie halt, ja, Menschen sind. Und die kommen bis zu diesem kupfernen Altar. Und dann könnte es hochgeistig die Entwicklung geben, dass ein Mensch sich so weit spirituell weiterentwickelt, dass er auf dem Niveau ist eines goldenen Altars, dass er so richtig im Heiligtum ist, wo es nicht mehr so viel um die Sünden geht, außer einmal im Jahr, eine Kaparami und Kippur schon, wo das Material das feine Gold ist. Naja, nicht jeder Mensch ist das. Ich würde hinzufügen, es ist nicht nur so, dass es solche und solche Menschen gibt, sondern es geht auch uns so in unserem Leben, dass wir nicht immer auf der gleichen Stufe sind. Nehme ich an, den meisten wird es wahrscheinlich so gehen. Oder sehr vielen Menschen geht es so, wir haben unsere schwächeren Momente und unsere stärkeren Zeiten. Und wir sind sehr, sehr oft dort, wo der kupferne Altar ist. Aber eigentlich hätte der Mensch schon das Potenzial, sich wirklich zu einer reinen Heiligkeit aufzuschwingen. Natürlich gelingt das nicht immer. Und jetzt ist etwas Spannendes, das sowohl in dieser drei Schafe Lubavitcher-Reben angesprochen wird, als auch bei Hirsch auf eine ganz andere Art gebracht wird. Nämlich, was der Lubavitcher-Rebbe bringt, ist, dass beide Altäre die Eigenschaft hatten, dass sie nicht, weil sie Altäre waren, nicht kultisch unrein werden konnten. Die waren beide nicht Tamé. Also egal, auf welcher Stufe du gerade bist, in deinem Innersten wirst du als jüdische Seele nicht Tamé. Das andere ist etwas sehr Interessantes, auf das Hirsch hinweist. Nämlich, diese Altäre hatten in ihrer Konstruktion so Ecken, die man Hörner nennt. Und man kann das so verstehen, dass diese Spitzen, diese, was sie Hörner nennen, von dem goldenen Altar und von dem kupfernen Altar durchaus zueinander eine gewisse Linie, eine gewisse Beziehung haben. Und das ist das, was Samson Raphael Hirsch erklärt, dass er sagt, dieser goldene Altar, der hat schon ein Eck, ein Horn, das in Richtung dieses kupfernen Altars schaut, beziehungsweise vielleicht eher umgekehrt. Also es kann eine Verbindung geben. Es kann eine Verbindung geben zwischen diesen beiden. Zunächst einmal ist da das grobere, alltäglichere, wo der Mensch seine Fehler hat, wo aber auch jeder hinkommen kann, dieses Niveau. Und es gibt aber durch diese Hörner eine gewisse Luftlinie, eine gewisse optische Beziehung, die nicht jetzt sichtbar ist, da ist ein Vorhang dazwischen, ja, aber die hindeutet, das zeigt hin auf darauf, dass es ja weitergeht. Wenn ich versuche, das alles zusammenzuführen, würde ich vorschlagen, diese Interpretationen so weit zu verknüpfen, dass wir sehr wohl diesen Gedanken beachten. Dieses Räucherwerk ist ja auch eine Wolke. Hirsch sieht das übrigens nicht so. Hirsch sieht das ein aufsteigender Duft zu Gott. Ja? Aber der Gedanke mit der Wolke ist ja interessant, weil es ist ja so, dass der goldene Altar gegenüber dem Vorhang steht, der vor dem Aron HaKodesh abschirmt. Also da ist eine Abschirmung erwünscht und da ist man ganz, ganz nahe bei der Präsenz der Shechinah im Mikdash. Und da ist diese Wolke da, um irgendwie zu sagen, pass mal auf, jetzt kommst du in den Bereich, wo du nicht mehr klar sehen kannst. Jetzt kommst du in den Bereich, wo die Grenze ist, wie weit der Mensch kommen kann. Noch weiter konnte ein Kohen Gadol am Yom Kippur in das Allerheiligste gehen, aber sonst schon nicht mehr. Also da ist so irgendwie der Punkt, wo es bis daher geht's und ab dann geht's nicht mehr. Und wenn wir aber diese Verbindung der beiden Altäre betrachten, dann können wir das vielleicht doch so sehen, dass man sagt, der Mensch will sich sehr wohl entwickeln. Der Mensch wird normalerweise dort sein, wo der kupferne Altar ist, draußen im Vorhof und nicht im Heiligtum. Aber das Ziel, der Blick, wohin wir schauen, die Richtung, wo es lang geht, da ist noch was. Da sind der Schulchan und die Menorah in diesem Heiligtum und da ist dieser goldene Altar. Und eigentlich orientiert man sich dorthin. Also so würde ich das ein bisschen deuten. Und so kann man vielleicht auch diese Position im Text verstehen. Es ist so, dass das Heiligtum ohne den goldenen Altar auch ein Mishkan ist. Darum hat der Text seinen Abschluss gehabt. Da bist du schon einmal so, dass du dein ganzes Werkzeug hast. Du kannst deine Mitzvot machen, du kannst ein jüdisches Leben führen, du hast alles, was du brauchst, um jüdisch zu sein. Aber da gibt es noch die Möglichkeit, den goldenen Altar hinzuzufügen. Das ist sozusagen ein Extra, ein Schritt über das Notwendige hinaus. Also so würde, das ist eine Möglichkeit, diese Position des goldenen Altars am Ende dieser Parascha zu lösen, weil es ja durchaus ein bisschen überraschend ist, dass uns das hier gebracht ist. Was man auch beachten soll, wenn man über die Position des Textes hier spricht, es ist ja so, dass jetzt noch ein paar andere Dinge kommen, die mit dem Mishkan zu tun haben. Also man kann den goldenen Altar auch sehen im Zusammenhang mit Dingen, die in den nächsten Abschnitten noch kommen, dass man sagt, das ist ja noch nicht alles fertig, sondern da gibt es noch ein paar andere Anhänge auch. Gut. Das war das, was ich heute einbringen wollte zu einer Parascha, die nicht so leicht ist, wie sie auf den ersten Blick ausschaut. Fragen, Bemerkungen, Einwände? Dann sage ich danke.